NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend, mein Name ist Esther Hartbrich. Seit gut einem Jahr arbeitet ein Untersuchungsausschuss an der Aufklärung der NSU-Morde. Heute gab es die letzte Zeugenbefragung, bevor im Herbst der Abschlussbericht vorgelegt werden soll. Das ist ein Thema dieser Sendung. Die Euro-Finanzminister tagen in Brüssel. Ein Thema, wie kann das Finanzsystem sicherer gemacht werden? Dazu auch unser Kommentar. Außerdem, die Wettbewerbshüter ermitteln im Fall des Kartoffelkartells. Händler sollen durch verbotene Preisabsprachen Millionen kassiert haben. Zu unserem ersten Thema. Auf die Kandidaten kommt es an. Wie die Parteien bei der Bundestagswahl abschneiden, hängt nicht nur an Wahlprogrammen, sondern auch an Personen. Angela Merkel steht nach allen Umfragen super da. SPD-Kandidat Peer Steinbrück konnte auch wegen eigener Ungeschicklichkeiten bisher nicht punkten. Vielleicht gelingt es ja jetzt. Steinbrück stellte heute die ersten drei Mitglieder seines Kompetenzteams vor. Katrin Brandt mit Einzelheiten.
Peer Steinbrück hat den Schlüssel zum Erfolg entdeckt. Die SPD habe immer dann die Wahlen gewonnen, wenn sie drei Gruppen für sich zusammenbinden konnte.
Die organisierte Arbeitnehmerschaft, und zweitens ein bürgerlich-liberales, aufgeklärtes Publikum, die auch für Bürgerrechte, für Mitbestimmung, für Teilhabe und Teilnahme eingetreten sind. Und drittens in der Tat intellektuelle Impulsgeber.
So der Kanzlerkandidat heute in Berlin. Und so sind die ersten drei Mitglieder seines Kompetenzteams genau auf diese Gruppen zugeschnitten. Klaus Wiesehügel, 60, langjähriger Chef der Gewerkschaft IG Bau.
Er ist ein Gewerkschafter aus altem Schrot und Korn.
Soll die Arbeitnehmer mobilisieren. Was Steinbrück positiv meint, kam bei Wiesehügel zunächst anders an.
Zu alt und zu bullerig und wohl auch nicht geeignet für neue Ideen.
Das waren die ersten Reaktionen in den Medien, was Wiesehügel aber eher anspornte. Beim nächsten Gewerkschaftstag will er nicht noch einmal antreten, sondern sich ganz auf den Wahlkampf konzentrieren, kündigte er heute an. Der Mindestlohn wird sein Thema sein, in Abgrenzung zur Regierung.
Es reicht nicht zu sagen, wie Frau Merkel und Frau von der Leyen das zum Beispiel tun, es ist sozial, was Arbeit schafft. Für mich fehlt da ein ganz klares Wort. Für mich muss dieser Satz vollständig lauten, es ist sozial, was gute Arbeit schafft.
Dass Wiesehügel kein Freund der Hartz-Reformen ist, schreckt Steinbrück nicht ab. Im Gegenteil, er sicherte dem Gewerkschafter heute zu, dass er der neue Arbeitsminister werde, wenn die SPD die nächste Regierung bildet. Thomas Oppermann, 59, wäre demnach der Kandidat für das Innen- oder Justizministerium. Der Bundestagsabgeordnete wird sich im Team unter anderem gegen rassistische Gewalt und für ein neues Ausländerrecht, für mehr Transparenz und Volksabstimmungen einsetzen.
Freiheit und Sicherheit gehören zusammen. Und bei aller gebotenen Aufmerksamkeit und Konzentration auf Gefahren, die unserer Gesellschaft drohen, muss doch klar sein, dass Deutschland ein weltoffenes, liberales, tolerantes Land bleibt.
Dass Gesche Joost, die 38-jährige Professorin für Designforschung, ein Thema abdeckt, von dem Peer Steinbrück wenig versteht, daraus machte er heute keinen Hehl. Sie soll die moderne SPD repräsentieren und die Wähler aus der Internetwelt abholen.
Geistiges Eigentum muss eine angemessene Vergütung erfahren, das ist ganz klar. Gleichzeitig wollen wir aber auch Nutzerinnen und Nutzer nicht über Gebühr kriminalisieren, damit wäre auch keinem gedient. Ja, also da muss man sich wirklich zusammensetzen, die verschiedenen Akteure zusammenholen und schauen, was haben wir da eigentlich für Modelle, mit denen wir zukünftig weiterkommen können.
Die nächsten Teammitglieder will Steinbrück in etwa zwei Wochen präsentieren. Die meisten stehen schon fest, verraten will der Kandidat aber nichts. Alle Namen, die derzeit genannt würden, etwa Thüringens Wirtschaftsminister Matthias Machnick oder Hamburgs Justizsenatorin Jana Schiedeck, müssten nicht richtig sein, so Steinbrück heute.
Westdeutsche Pharmafirmen missbrauchten Zehntausende DDR-Bürger als Versuchskaninchen. In DDR-Kliniken wurden bis zum Mauerfall umfangreiche Medikamententests durchgeführt. Offenbar auch ohne Wissen und Zustimmung der Patienten. Das war schon länger bekannt, aber ein Bericht des Spiegel enthüllt ein größeres Ausmaß als bisher angenommen. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christoph Bergner, fordert eine vollständige Aufklärung. Aufklärung, das ist auch das Ziel von Historikern der Ostberliner Klinik Charité, die eine umfassende Studie planen. Sabine Jauer berichtet.
Erst als sie aus dem Krankenhaus entlassen wird, im Sommer 86, erfährt die Patientin, dass sie nun wieder ein DDR-Medikament zur Blutdrucksenkung nehmen soll. Gewundert hatte sie sich über das ständige Blutabnehmen. Erst heute vermutet sie, dass sie durch die Behandlung mit einem West-Medikament damals in einer Testreihe war. So erging es offensichtlich den meisten Probanden in der DDR. Weder sie selbst noch Angehörige oder gar die Eltern von Frühchen, an denen Medikamente getestet wurden, waren umfassend aufgeklärt oder hatten gar eine schriftliche Einwilligung gegeben. Zu diesem Ergebnis kommt der Medizinhistoriker der Berliner Charité, Volker Hess, der Akten des DDR-Gesundheitsministeriums und der Stadtsicherheit bereits gesichtet hat. Ein Problem sei, dass es sich um staatlich reglementierte Forschung gehandelt und der Staat dabei kassiert habe, so Volker Hess.
Der zweite ist, dass wir nicht wissen, ob die Anweisung des Ministeriums bzw. der untergeordneten Behörden, dass die Patienten aufzuklären sind, tatsächlich durchgeführt worden sind. Also wir wissen nichts über die ethische, sagen, Praxis tatsächlich. Und der letzte Aspekt ist natürlich der, dass die Verflechtung von, wie soll man sagen, von Staatssicherheit, von Überwachung und Forschung immer ein heikler ist, aber in den Bereichen ganz besonders.
Und diese Verflechtung will die Charité mit einer umfassenden Studie erforschen, will mit Zeitzeugen sprechen und Patientenakten einsehen. Und die Forscher wollen die Pharmaunternehmen einbinden. Sie sollen sich auch finanziell an dem Projekt beteiligen.
Spannend ist ja sozusagen aus der Perspektive auch der Pharmafirmen, warum wurde das in der DDR durchgeführt? Und ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt nur darum ging, dass Horch und Guck 5 € oder 5 DM billiger waren als jetzt ein Kreiskrankenhaus im Westen, sondern es hat auch etwas zu tun mit deutscher Gründlichkeit, Befolgen von Protokollen, der Zentralismus, die ordentliche Datenerhebung. Also hier spielen nochmal Elemente hinein, die uns erlauben, sozusagen eine Binnenperspektive auf klinische Wissenschaft und klinische Forschung zu entwickeln.
Doch bislang hält sich die Pharmaindustrie bedeckt. Dass es diese Testreihen gab, wird nicht dementiert. Im Gegenteil, der Konzern Sanofi, der Höchst übernommen hat, listet insgesamt 9 Wirkstoffe auf, die ab 1985 in der DDR getestet wurden. Alles Präparate, die später zugelassen wurden und noch heute eingesetzt werden. Der Verband der forschenden Arzneimittelunternehmen betont, dass es für sie bislang keinen Anhaltspunkt für ein Fehlverhalten eines Unternehmens gibt. Alles sei auf der Grundlage schriftlicher Verträge nach Recht und Gesetz durchgeführt worden.
Anfang April wäre Johnny K. 21 Jahre alt geworden, aber diesen Geburtstag erlebte der in Thailand geborene junge Mann nicht mehr. Im vergangenen Oktober war er bei einem Streit mit Jugendlichen auf dem Alexanderplatz in Berlin brutal zusammengeschlagen worden. Er starb an den Folgen. Der Gewaltexzess löste deutschlandweit Entsetzen und eine Debatte über Jugendgewalt aus. Gegen 6 Verdächtige begann heute in der Bundeshauptstadt der Prozess. Christoph Reinhardt schildert den ersten Tag.
Allen 6 Angeklagten tut der Tod von Johnny K. sehr, sehr leid, aber keiner von ihnen will es gewesen sein. So könnte man den ersten Prozesstag zusammenfassen. Alle nahmen heute Stellung zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Den Anfang machte der 19-Jährige, der sich kurz nach der Tat in die Türkei abgesetzt hatte und den die Anklage als treibende Kraft und Haupttäter der tödlichen Schlägerei sieht. Genau das bestritt er aber heute, zum Teil zumindest. Mit einem bescheuerten Scherz habe er die Auseinandersetzung erst provoziert, räumte er ein. Er habe sich erst über 2 Begleiter von Johnny K. lustig gemacht und dann dem einen von ihnen wieder und wieder ins Gesicht geschlagen. Johnny K. aber will er erst wahrgenommen haben, als dieser schon ohne Lebenszeichen auf dem Boden lag und ihn weder getreten noch geschlagen haben, ließ er durch seinen Verteidiger Axel Weimann mitteilen.
Mein Mandant hat Johnny überhaupt nicht gesehen. Erst nachdem der schon am Boden lag und als er weggegangen ist. Es gibt eine einzige Aussage, die anders lautet. Und ansonsten wird das bestätigt von den meisten anderen Angeklagten.
Während der 19-jährige Onur U. heute nicht weiter belastet wurde, verschlechterten sich die Aussichten für den 24-jährigen Mitangeklagten Bilal K. Auch er hatte sich monatelang in die Türkei abgesetzt. Er gab zu, Johnny K. einen Tritt versetzt zu haben auf den Oberschenkel. Johnny sei aber stehen geblieben. Auch habe er dem Liegenden später nicht auf den Kopf getreten. Genau dies wollen aber 2 andere Angeklagte beobachtet haben. Für Verteidiger Friedhelm Enner sind diese Aussagen zweifelhaft. Die anderen Angeklagten seien teilweise miteinander verwandt und hätten sich abgesprochen, bevor sie sich der Polizei stellten. Sein Mandant habe befürchtet, dass sie die ganze Schuld auf ihn schieben wollten.
Entscheidend ist, wer denn diese todbringende Handlung zu verursachen hat. Und das ist das,
auf den Boden bringen. Und wer den Tritt versetzt hat, ist auch nach den Einlassungen der Angeklagten meines Erachtens heute nicht geklärt worden. Das spätere, wenn es denn überhaupt stattgefunden hat, Treten an dem Kopf ist möglicherweise für die Beurteilung der Körperverletzung mit Todesfolge gar nicht mehr so von Bedeutung.
4 Verletzungen am Kopf hatten die Gerichtsmediziner festgestellt. Zu der Gehirnblutung, an deren Folgen Johnny K. kurz nach dem Angriff gestorben war, führte wahrscheinlich der Sturz auf den harten Boden. Insgesamt 10 Verhandlungstage hat das Gericht zunächst angesetzt, um zu klären, ob einer oder mehrere der 6 Angeklagten die tödliche Verletzung verursacht haben. Die Staatsanwaltschaft geht bisher davon aus, dass zumindest 4 von ihnen Johnny K. misshandelt haben könnten. Sie müssen mit Haftstrafen zwischen 3 und 15 Jahren rechnen. Die beiden anderen sind nur wegen der Beteiligung an einer Schlägerei angeklagt. Der Prozess wird in 10 Tagen fortgesetzt.
Griechenland wartet dringend auf Geld aus Brüssel, Zypern ebenfalls. Insgesamt auf mehr als 10 Milliarden Euro, die als Kredite im Rahmen von Hilfspaketen mit den Krisenländern vereinbart wurden. Die Freigabe dieser Mittel steht auf der Tagesordnung der Euro-Finanzminister in Brüssel. Außerdem geht es um die Wirtschaftsprobleme in Spanien und Slowenien. Die Bankenunion und der Kampf gegen die Steuerflucht sind weitere Themen der Minister. Aus Brüssel, Dietrich Karl Meurer.
Griechenland, Zypern, Portugal, Italien. Die Liste der finanziellen Sorgenkinder in Europa wird immer länger. Das kleine Adria-Land Slowenien steht heute auf der Themenliste der Euro-Finanzminister. Die meist staatlichen Banken Sloweniens sind marode. Dennoch will das Land versuchen, ohne Hilfen des europäischen Rettungsschirms ESM auszukommen. Und so präsentiert der slowenische Finanzminister nun seinen Amtskollegen in Brüssel ein Sparprogramm. Aber mit raschen Entscheidungen ist noch nicht zu rechnen, sagte vor der Sitzung der Präsident der Eurogruppe, der niederländische Finanzminister Jeroen Dijsselbloem. Wir in der Eurogruppe werden heute ein bisschen mehr hören über die Pläne der slowenischen Regierung. Es ist dann aber zunächst einmal an der EU-Kommission, diese zu bewerten. Und die Kommission wird sich dazu äußern am 29. Mai, wenn alle Sparpläne aller Länder beurteilt werden. Dass es Slowenien mit seinem Sparplan alleine wieder auf die Füße schaffen kann, davon gab sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble vor dem Treffen der Eurogruppe überzeugt.
Die slowenische Regierung sagt, sie schafft es ohne Rettungsschirm. Sie will kein Programm. Ich glaube, dass sie recht hat. Sie muss halt die notwendigen Maßnahmen zustande bringen. Das ist für kein Land einfach. Aber inzwischen hat sich ja auch die Erkenntnis verbreitet, überall, dass Hilfsprogramme auch nicht gerade Einladungen zur Bequemlichkeit sind.
Das weiß man nur zu gut in Griechenland. Doch bei der Umsetzung des Hilfsprogramms sieht die Eurogruppe Athen auf einem guten Weg. Noch einmal Finanzminister Schäuble.
Die Länder machen große Anstrengungen. Griechenland hat große Fortschritte erzielt. Dass sie natürlich noch nicht alle Schwierigkeiten überwunden haben, ist klar. Ich würde jetzt gerne auch mit meinem griechischen Ministerkollegen darüber reden, was wir zusätzlich tun können, um Griechenland noch mehr zu helfen.
Auf ihrer Sitzung in Brüssel wollen die Euro-Finanzminister heute für Griechenland weitere Kredite in Milliardenhöhe freigeben. Insgesamt geht es um 7,5 Milliarden Euro in 2 Schritten. 4,2 Milliarden sollen noch im Mai fließen, der Rest dann im Juni. Einen ersten Kredit bekommt heute auch das pleitebedrohte Zypern. 3 von insgesamt 10 Milliarden bereits zugesagten Euro sollen freigegeben werden. Sie soll Zypern einsetzen, um seinen aufgeblähten und maroden Bankensektor zu sanieren. Die Probleme in Griechenland und Zypern vor Augen spricht man heute auch erneut über die geplante Bankenunion. Bereits beschlossen hat die EU die Pfeiler, gemeinsame Bankenaufsicht und einheitliche Regeln zur Einlagensicherung. Noch nicht geklärt ist, wie strauchelnde Banken saniert und abgewickelt werden sollen. Im Falle einer Pleite sollen zunächst die Eigentümer, also die Aktionäre, in die Pflicht genommen werden, dann die Gläubiger und schließlich die Anleger mit Ersparnissen von mehr als 100.000 Euro. Steuerzahler sollen zunächst geschont werden. Mit der Bankenregulierung will die EU verhindern, dass Probleme der Banken auch die Staaten selbst in finanzielle Schwierigkeiten bringen.
Die Euro-Finanzminister tagen, Dietrich Karl Meurer berichtete. Die Euro-Krise ist aus den Schlagzeilen verschwunden, es scheint Ruhe eingekehrt zu sein. Aber die Krise schwelt weiter. Akute Hilfsmaßnahmen helfen nur begrenzt. Banken müssen zum Beispiel dringend sicherer gemacht werden. Wolfgang Landmesser kommentiert.
Vieles lief nicht rund im Krisenmanagement der Euro-Retter. Mit verschiedenen Ansätzen behandelten sie das Problem der Pleitebanken in Irland, Spanien und in Zypern. Irland bekam ein Rettungsprogramm aufgebrummt für die Hilfsmilliarden aus den Euro-Ländern, die in den maroden Bankensektor auf der Insel flossen. Spanien kam ohne ein umfassendes Programm mit regelmäßigen Kontrollbesuchen der Troika davon. Die Milliardenkredite aus dem Rettungsfonds sind mit Auflagen speziell für den Umbau des spanischen Finanzsektors verknüpft. Im Fall Zyperns mussten zum ersten Mal die Inhaber von großen Bankkonten für die Rettung bluten. Nicht zu knapp. Und mit Slowenien, das sich ebenfalls mit einem kaputten Finanzsektor herumschlägt, steht womöglich schon der nächste Rettungskandidat vor der Tür. Das alles zeigt, es fehlt in der Währungsunion am Werkzeug für den Umgang mit Pleitebanken. Und das muss jetzt möglichst schnell her. Gas geben wollen die Euro-Finanzminister bei den Regeln zur Abwicklung von Pleitebanken, versprachen sie heute nochmal. Eine klare Reihenfolge der Haftung wollen sie festlegen, wie Eigentümer, Gläubiger und am Ende auch Kontoinhaber einspringen müssen, wenn eine Bank zusammenbricht. Diese Klarheit brauchen die Beteiligten, damit sie wissen, woran sie sind, damit nicht bei jeder Rettungsaktion Panik ausbricht. Wichtig ist aber, dass die Spielregeln in der EU möglichst einheitlich sind. Oder anders gesagt, die Spielräume für die Mitgliedsländer nicht zu groß. Schon hat der Streit über unterschiedliche Modelle begonnen. Klar ist bisher nur eines, Guthaben bis 100.000 Euro sollen bei einer Bankpleite tabu sein. Zu groß war der Wirbel, nachdem die Euro-Finanzminister bei der Zypernrettung sämtliche Konten anzapfen wollten. Auch unterhalb der in der EU geltenden Einlagensicherung. Die Gefahr ist jetzt, dass es den EU-Mitgliedstaaten überlassen bleibt, ob und welche ungesicherten Guthaben sie verschonen, also über 100.000 Euro. Je mehr Luft ist bei den europäischen Vorschriften, desto mehr werden die potenziell Betroffenen versuchen, ihnen auszuweichen. Um die Risiken von Pleiten aufzufangen, müssen die Banken Abwicklungsfonds bilden. Auch dafür sind europäische Regeln geplant. In Deutschland gibt es vergleichsweise gute Polster, zum Beispiel bei den Sparkassen. Die Fonds im Krisenfall zusammenzulegen, kann aber nicht die Lösung sein. Den Zugriff einer spanischen Pleitekasse auf das Sicherheitssystem der Sparkassen darf und wird es nicht geben. Gemeinsame europäische Grundsätze, wie die Fonds funktionieren und wie sie die Banken auffüllen müssen, sind aber notwendig. Im Zusammenhang mit den Regeln für die Bankenabwicklung lässt sich auch die kritische Frage direkte Rekapitalisierung lösen. Die EU will den schädlichen Kreislauf zwischen Pleitebanken und Staatsfinanzierung durchbrechen. Bisher müssen die Länder den Rettungsfonds anzapfen, wenn sie ihre Banken nicht aus eigener Kraft retten können. Dadurch steigt ihr Schuldenstand weiter und die Probleme wachsen, sich am Finanzmarkt zu vertretbaren Kosten mit frischem Geld zu versorgen. Die Bundesregierung hat diese direkte Rekapitalisierung immer auf die lange Bank geschoben, aber auch Bundesfinanzminister Schäuble wird sich dieser Logik nicht verweigern können. Wenn alle Quellen für die Abwicklung ausgeschöpft sind, Aktionäre, Gläubiger, große Guthaben, muss der Europäische Rettungsfonds als letztes Sicherheitsnetz da sein.
Neue Regeln für den Finanzsektor können den Euro sicherer machen. Wolfgang Landmesser kommentierte für WDR 5 und NDR Info. Hauptsache ich lebe gut, nach mir die Sintflut. Das wird gefährlich für die Welt, wenn Milliarden Menschen so handeln. Unsere Nachkommen haben dann das Nachsehen, wenn es kein Öl und Gas mehr gibt, die Umwelt zerstört ist, die globale Erwärmung kommt. Der Grundsatz der Nachhaltigkeit soll eine solche Katastrophe für künftige Generationen verhindern. Wie eine solche Politik für Deutschland aussehen kann, dazu macht der Rat für Nachhaltigkeit Vorschläge. Das Gremium berät die Bundesregierung. Zurzeit findet die Jahrestagung statt. Informationen von Kerstin Steinbrecher.
Eigentlich ist sie eine Frau der diplomatischen Worte, Marleen Thieme, Vorsitzende des Rates für nachhaltige Entwicklung. Und das ist sie auch heute, bevor die Bundeskanzlerin auf der Jahreskonferenz des Rates ans Rednerpult tritt. Das aber, was die Finanzkrise der vergangenen Jahre angerichtet hat, das spricht Marlene Thieme deutlich aus.
Die größte Gefahr für das Made in Germany geht nicht von steigenden Güterpreisen aus, sondern von einer kurzfristigen spekulativen Übertreibung.
Maß halten, nur ein Teil des Mottos der Konferenz, das lautet Maß und Mut. Auf diesen ersten Teil bezieht sich Angela Merkel in ihrer Antwort. Ja, es habe in der Vergangenheit schmerzhafte Fehler gegeben, bei denen das richtige Maß nicht immer eingehalten wurde in der Finanz- und Schuldenkrise. Und man sei noch immer dabei, aus den Fehlern zu lernen.
Und deshalb bin ich auch der tiefen Überzeugung, dass das, was wir in Europa jetzt machen, die Probleme an der Wurzel anpacken muss. Nämlich, dass wir zu einer nachhaltig stabilen Wirtschafts- und Währungsunion kommen. Das heißt, Versäumnisse der Gründungszeit, vielleicht auch Versäumnisse der ersten Jahre des Euro, wirklich zu beheben.
Immerhin, in Deutschland sei man auf dem Wege. Dazu gehöre auch das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts. Das allein allerdings reiche nicht aus, zeigte sich Merkel überzeugt.
Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir solche Strukturmaßnahmen durchführen, die die Wettbewerbsfähigkeit so weit verbessern, dass die Einnahmen auch wieder mehr werden. Und das ist weit mehr als nur Haushaltskonsolidierung. Aber dieser Aufgabe müssen wir uns im Sinne der heutigen, der zukünftigen Generationen stellen.
Auch der Klimaschutz dürfe über die Finanzkrise nicht vergessen werden. Auch diese Forderung hatte die Vorsitzende des Nachhaltigkeitsrats der Kanzlerin mit auf den Weg gegeben.
Es kann nicht sein, dass die Kosten der Euro-Rettung ins Unermessliche steigen, während der Preis für die Emissionszertifikate von Kohlendioxid in die Bedeutungslosigkeit abfällt.
Merkel kündigte erneut an, Maßnahmen gegen den Preisverfall beim Zertifikatehandel ergreifen zu wollen. Um auch die Wirtschaft von der Notwendigkeit zu überzeugen, brauche man aber zuvor eine Neuordnung der Vielzahl an Steuerungs- und Fördermechanismen der Energiewende. Die Bundeskanzlerin warb auch für ein stärkeres Engagement, um ein international bindendes Klimaabkommen ab 2020 zu erreichen. Europa sei hier bereit, voranzugehen, so Merkel.
In Berlin soll ein Untersuchungsausschuss des Bundestages die Morde der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund aufklären und das Versagen von Behörden und Sicherheitsdiensten. Eine wichtige Frage ist, welche Rolle die V-Leute spielten, die bezahlten Informanten. Haben sie nicht genügend Material über den NSU geliefert oder wurden die Informationen nicht ernst genommen? Heute stand die letzte Zeugenbefragung auf der Tagesordnung des 11-köpfigen Untersuchungsausschusses. Ein Bericht von Volker Schaffranke.
Der Ausschuss hatte seine heutige Arbeit noch gar nicht richtig begonnen, da machte sich bereits unter den Abgeordneten Unmut breit. 4 Verfassungsschützer waren geladen, die sich um die V-Leute-Anwerbung und deren Betreuung kümmern. Einer der Mitarbeiter meldete sich krank. Nicht zum ersten Mal gab es am Tag der Zeugenbefragung im Ausschuss solche Krankmeldungen aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz, was der Grüne Wolfgang Wieland ironisch kommentierte.
Die Arbeit im Bundesamt für Verfassungsschutz ist offenbar krankmachend. Auch dies ein Grund, diese Behörde nicht so zu lassen, wie sie ist.
Der Verfassungsschutz hatte die rechte Szene Deutschlands Ende der 1990er Jahre gut im Blick. Und die angeworbenen V-Leute lieferten Informationen, auch über Mundlos, Bönhardt und Schäpe. Aber welche Erkenntnisse wurden von den Verfassungsschützern auch genutzt?
Wurden diese V-Leute, die Kontakte in die rechtsextreme Szene hatten, wurden die angesetzt, nachdem das Terrortrio 98 untergetaucht ist? Wurden die befragt nach dem Terrortrio? Wurden Informationen rund um das Terrortrio eingesammelt?
Fragt die SPD-Frau Eva Högel. Ein Informant des Verfassungsschutzes kannte zum Beispiel mehrere Personen aus dem rechten Umfeld, die mutmaßlich das NSU-Trio unterstützt haben sollen. Der Name eines anderen V-Mannes fand sich bereits 1998 auf einer Adressliste, die das Trio nach einem Bombenbau in einer Jenaer Garage zurückgelassen hatte. Die Gefahr durch rechten Terror wurde völlig falsch eingeschätzt, ist die Abgeordnete der Linken Petra Pau überzeugt.
In einem Papier des Bundesamtes für Verfassungsschutz aus dem Jahre 2004 werden Bönhardt, Mundlos und Schäpe sogar erwähnt. Fazit des Bundesamtes für Verfassungsschutz war aber auch damals, von den dreien geht keine Gefahr aus.
Dass hinter dem Kürzel NSU eine Terrorzelle stecken könnte, habe man nach dem Abtauchen schlicht nicht erkannt, musste auch ein Beamter des Verfassungsschutzes einräumen. Einig sind sich alle Abgeordneten. Die Arbeit mit V-Leuten muss völlig neu geordnet werden. Für Clemens Binninger, Obmann der CDU im Ausschuss, ist jetzt schon klar.
Das Aufwand und Risiko, das man mit diesem Instrument ja eingeht, in keinem Verhältnis zum Erkenntnisgewinn gestanden hat.
Nur ein Mitarbeiter aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz durfte heute in öffentlicher Sitzung auftreten. Alle anderen Zeugen wurden ohne Publikum befragt. Zu ihrem eigenen Schutz, denn sie sind aktuell noch tätig in der Führung und Betreuung von V-Leuten.
Juristisch läuft es derzeit gar nicht gut für den früheren italienischen Premierminister Silvio Berlusconi. Vergangene Woche erst bestätigte ein Berufungsgericht ein Urteil gegen ihn. Danach ist er ein Steuerbetrüger. Heute ging der Prozess gegen Berlusconi wegen Amtsmissbrauchs und Sex mit minderjährigen Prostituierten weiter. Im sogenannten Ruby-Prozess fordert die Chefanklägerin 6 Jahre Haft und einen dauernden Ausschluss des Politikers von allen öffentlichen Ämtern. Informationen von Tillmann Kleinjung.
Gestern zeigte ein Fernsehsender des Berlusconi-Konzerns Mediaset erstmals Innenaufnahmen aus der Mailänder Villa Arcore des Ex-Ministerpräsidenten. Ein großer Speisesaal, viel Gold und Plüsch und im Keller ein kleines Theater und eine Bar. Für die Mailänder Staatsanwältin Ilda Boccassini ist dieses stattliche Anwesen nichts anderes als ein geschickt getarntes Bordell. Die Mädchen, die nach Arcore eingeladen wurden, so die Staatsanwältin, gehörten zu einem Prostitutionssystem, das zu dem einzigen Zweck eingerichtet wurde, Silvio Berlusconi zu Diensten zu sein. Und Bocassini ist überzeugt, die Marokkanerin Karima El Marouk alias Ruby war Teil dieses Systems. Vor dem 14. Februar, da haben wir keinen Zweifel, hat sich Ruby prostituiert. Und sie besaß große Summen Geld, die sie sich nur so beschaffen konnte. Die Rede ist vom 14. Februar 2010. Da war Ruby noch minderjährig. Das heißt, Silvio Berlusconi muss sich an der Prostitution Minderjähriger beteiligt haben. Für Staatsanwältin Bocassini ist es unstrittig, auch wenn Berlusconi und Ruby bestreiten, jemals eine sexuelle Beziehung gehabt zu haben. Es gibt keinen Zweifel, dass El Marouk mit dem Angeklagten Sex gehabt hat und sie hat daraus Vorteile gezogen. Insgesamt soll Berlusconi dem Mädchen 4,5 Millionen Euro gegeben haben. Das belegen laut Staatsanwaltschaft Telefonate von Karima El Marouk und Kontoauszüge des Ex-Ministerpräsidenten. Der zweite Anklagepunkt, Amtsmissbrauch. Silvio Berlusconi, damals Ministerpräsident, soll in der Nacht des 27. Mai 2010 unbotmäßigen Druck auf Polizeibeamte ausgeübt haben, als diese Ruby in Gewahrsam nahmen. All das versuchte Staatsanwältin Bocassini in ihrem mehrere Stunden langen Plädoyer nachzuweisen, allerdings nur mit Indizien, eindeutige Beweise fehlen der Anklage, weshalb Berlusconi-Anwalt Niccolo Ghedini keinen Zweifel hat, dass sein Mandant freigesprochen wird. Es gibt nichts Neues oder Erstaunliches an diesem Strafantrag. Wir sind davon überzeugt, dass die vorgetragenen Elemente ohne jegliches Fundament sind. Jetzt sind wir dran. Wir werden versuchen zu erklären, warum die Rekonstruktion der Fakten von Seiten der Staatsanwaltschaft vollkommen falsch ist. Ilda Bocassini forderte 6 Jahre Haft für Silvio Berlusconi. Aufgrund seines hohen Alters muss der 76-Jährige nicht mehr damit rechnen, noch ins Gefängnis zu kommen. Was für ihn schwerer wiegen dürfte, ist die Forderung nach einem dauerhaften Verbot, öffentliche Ämter auszuüben. Silvio Berlusconi sieht den politischen Gegner am Werk.
Auch Kleinvieh macht Mist und auch Centbeträge können sich zu Millionen summieren. Die Preisabsprachen bei Kartoffeln haben Kartoffelhändlern offenbar satte Gewinne beschert. Das Kartellamt ermittelt und setzt bei der Aufklärung auf Kronzeugen aus der Branche. Wolfgang Zimmer mit der neuesten Entwicklung im Fall des Kartoffelkartells.
Bei den Ermittlungen um ein mögliches Kartoffelkartell rechnet das Bundeskartellamt jetzt mit Zeugen. Wer aussagt, kann mit großem Entgegenkommen der Wettbewerbshüter rechnen. Der Präsident der Bonner Aufsichtsbehörde, Andreas Mund, garantiert sogar Straffreiheit.
Ja, die Strafen in Kartellvergehen heute sehr hoch sind, das kann ja schnell in die Millionen gehen, ist das natürlich ein starker Anreiz für die Unternehmen, zu uns zu kommen und mit uns zusammenzuarbeiten. Der Erste bekommt das Bußgeld erlassen, aber auch alle weiteren können mit einer Reduktion des Bußgeldes bis zu 50% rechnen.
Ein großer Anreiz für mögliche Missetäter, illegale Preisabsprachen im Kartoffelhandel einzugestehen und damit dem Kartellamt Beweise an die Hand zu geben. Mit der Kronzeugenregelung wurde schon manches Kartell auseinandergenommen. Die 30 Ermittler, die zeitgleich Firmen aus der Kartoffelbranche durchsucht haben, haben aber auch zahlreiche Unterlagen sichergestellt. Das hat der Behördenleiter jetzt bestätigt.
Wir haben in der vergangenen Woche die Durchsuchung gemacht an insgesamt 9 Unternehmensstandorten. Zusätzlich ist gegen 5 Unternehmen schriftlich ein Verfahren eingeleitet worden. Und wir haben auch eine Privatwohnung im Zuge der Ermittlungen durchsucht. Wir haben die Unterlagen jetzt hier bei uns und werden die sorgfältig sichten und sehen, ob unser Verdacht sich aufgrund dieser Unterlagen erhärtet.
Viele Landwirte schieben den großen Lebensmittelkonzernen die Schuld in die Schuhe. Die Kartoffelbranche müsse sich gegen den Preisdruck der sogenannten großen 5 wären. So sieht es jedenfalls Hannes Dicke-Wentrup, der seine Kartoffeln in Werther in Ostwestfalen-Lippe anbaut.
Ich denke, es liegt viel daran, an der Monopolstellung der 5 Großen im Lebensmitteleinzelhandel, dass die Abpackbetriebe grundsätzlich nicht gegeneinander arbeiten können. Ansonsten werden sie von den Big 5 an der Wand gespielt. Für uns Landwirte bedeutet das, wir sitzen am Ende der Kette und wir sind dann nur noch die Rohstofflieferanten und unsere Preise gehen in den Keller.
Das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info mit Esther Hartbrich geht zu Ende. Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.